Eine Aufregung war das schon wieder an diesem Wochenende. Flo, Uli, habt ihr euch wieder beruhigt?
Waren wir aufgeregt?
Ja, sehr. Empört wart ihr
empört,
geradezu.
Super.
Ich hab eure Noten gelesen und dachte mir, hei, hei, hei. Da ist aber jemand not amused.
Naja, die Noten sind aber unabhängig vom Empörungspotenzial.
Genau.
Ja. Man kann seine Schüler ja trotzdem lieben. Ne?
Genau. Ich bin ja auch nicht empört, wenn ich schlechte Noten gebe.
Sondern freudig erregt.
Nee, also es gehört halt dazu. Manchmal ist man vielleicht eher enttäuscht, aber oder denkt sich, Mai, was haben mich denen beigebracht, dass die so schlecht sind?
Mhm. Also, eine
möglicherweise
Frage,
die sich Robert Klaus auch stellt.
Ja. 0-3 in Kiel. Mir war es sehr egal. Euch demnach auch, aber ihr fandet es scheiße.
Egal, aber scheiße, ja.
Ja. Okay. Es haben sich viele Menschen aufgeregt über dieses 0-3, das doch jetzt wirklich vollkommen wurscht war und vollkommen so vorherzusehen war. Oder, Uli? Widerspruch?
Ja.
Ja.
Weil ja, schon. Weil da trotzdem 1200 Leute hinfahren. 700 Kilometer kann man natürlich sagen, muss man nicht machen, selber
ja,
Schuld, aber
genau, das hätte ich jetzt gesagt.
Ja, das ist schon weniger die komfortable Situation, die wir da haben, dass wir auch noch bezahlt werden dafür, dass wir das Zeug anschauen.
Ja.
Aber ich kann schon Leute verstehen, die da ein bisschen angesäuert sind. Also vor allem, wie gesagt, wenn man dann halt irgendwie knapp verliert oder unglücklich verliert, glaube ich, oder nicht immer das ganz große Fußballfest stattfindet, sagt kein Mensch was, aber ich fand es schon irgendwie auch schon, ohne empört zu sein, weil ich es auch fast schon befürchtet habe, aber ja, man kann dann schon versuchen, eine Saison auch ein wenig ordentlicher zu Ende zu bringen, nachdem man vorher ja auch sagt, man möchte da Schwung mitnehmen und gutes Gefühl und bla.
Ja.
Und wenn dann halt gar nichts kommt danach, dann ist es halt trotzdem enttäuschend.
Naja, wir sprechen trotzdem nochmal drüber, auch wenn Flo Zenger diesen Podcast verschoben hat von Sonntag auf Montag, weil er
zu empört war
und ein Familienfest feiern musste und das Ganze begründet hat mit, es gibt ja eh nichts zu bereden. Da schaffen wir doch wieder eine Stunde, oder?
Mindestens.
Warum das gute Gefühl für die kommende Saison wurscht ist, verraten wir auch noch. Aber erstmal macht Thomas Korell Werbung. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Könnt ihr euch noch an 2016-17 erinnern, diese Spielzeit? Wahrscheinlich, ne? Weil ich es euch jetzt...
Kann mich nicht einmal an vorgestern erinnern.
Vorgestern, was war denn? Ich habe vor kurzem mal wieder eine...
Blaue Nacht.
Kürzlich mal wieder eine Warnung meiner Corona-App.
Ich auch heute.
Ja. Bekommen.
Die dritte inzwischen innerhalb von wenigen Tagen.
Aber meine ist grün, obwohl ich in die Schule gehe.
Sehr erstaunlich alles. Meine war vom zweiten Mal, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich glaube, ich am zweiten Mal einfach nichts gemacht habe, während ich am ersten Mal ja auf dem Straßenfest in Gossenhof war. Aber ja, 2016, 2017 gestartet mit Alois Schwarz und dann übernahm der Alleskönner Michael Köllner. Rettete den Club vor dem Abstieg und verlor dann die letzten beiden Saisonspiele gegen Fortuna Düsseldorf im Max-Morlock-Stadion bei einer kleinen Pokalsiegerfeier zum 10-Jährigen damals. Vergaß da
Abschiedsspiel
fast noch,
von Raphael Schäfer.
Ja, genau. Er vergaß fast Raphael Schäfer noch rechtzeitig auszuwechseln, dass der so eine halbe Ehrenrunde laufen kann, was Raphael Schäfer an den Rande eines Nervenzusammenbruchs gebracht hat, wenn ich mich recht entsinne. Und dann gab es eine Woche drauf noch ein 0-1 in Kaiserslautern und alle waren enttäuscht.
Und empört.
Haben wahrscheinlich reihenweise schlechte Noten. Hast du damals schon Noten gegeben, Flo, oder du, Uli?
Ja, Uli bestimmt. Ja, wir schon, ja.
Ich bestimmt auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, doch.
Fünf
bestimmt.
Jahre her. Ja.
Ja, ja.
Die hätten wir mal wieder rausholen sollen. Aber es war vollkommen egal, dass alle schlechte Laune hatten, weil im nächsten Jahr der erste FC Nürnberg ja trotzdem aufgestiegen gestiegen ist. Ja. Es wurde damals übrigens auch über die nicht gute Platzierung in der sogenannten TV-Tabelle geschimpft, was beweist, dass Hans Meyer recht hat, dass Fußball in schöner Regelmäßigkeit immer das Gleiche ist. Und da sind wir jetzt auch wieder. Das heißt, der erste FC Nürnberg steigt nächste Saison auf. Hätten wir das jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich rekordmäßig früh, dass wir das festlegen. Oder ich. Ihr wahrscheinlich nicht. Ihr wartet erst noch auf den Einkauf.
Ist das mit dem Trainer auch,
abgesprochen?
Bist du auch dabei?
Bin ich auch der Meinung.
Ja, ja. Okay. Gut. Sind wir schon zwei, Uli? Springen schnell mit rein ins Boot.
Also einer muss ja irgendwie den Berufspessimisten geben.
Ja.
Ich würde mal noch ein wenig warten.
Okay. Wir geben dir
den ersten Spieltag würde ich mal noch abwarten.
Was Schönes gesehen, weil bei Kaiserslautern ist die Ticket-Homepage zusammengebrochen und bei Kaiserslautern steht jetzt als nächstes Spiel das Spiel gegen den ersten FC Nürnberg eben mit Datum 2017, also jenes 3:0, mit dem man dann in die Saison gestartet ist beim Club in die Aufstiegssaison.
Ja, was ja nicht vollkommen falsch sein muss, weil es ja Kaiserslautern sehr unwahrscheinlich noch in der Relegation nach oben schaffen kann. Und dann wäre ja ein erster Spieltag wieder gegen Kaiserslautern möglich. Ne?
Genau.
Und dann wäre das so nur eine halbfalsche Information auf der Homepage gewesen. Und dann müsste der Club halt wieder Sebastian Kerk verpflichten, dass der eine Ecke direkt... Du hast behauptet, der Lauterer Torwart hätte sich die reingewischt. Ich bin immer noch der Meinung, dass das einfach Kerks Tor war damals.
Ja.
Aber das hat damals schon keine Mehrheit gefunden, diese Meinung. Wie alle meine Meinungen irgendwie nie eine Mehrheit finden, das ist...
Komisch.
Ja, sehr komisch. Ja, also Club steigt auf. Ja, dann können wir aufhören eigentlich. Robert Klaus war auch ziemlich angepisst in Kiel. Ja,
zu Recht. Nein, also ich gebe dir recht, dass irgendwie das für die Stimmung für die nächste Saison ist das vollkommen Banane, weil sich in 7-8 Wochen auch keiner mehr daran erinnert, wie diese letzten Spiele ausgegangen sind. Da bin ich schon bei dir. Aber ich finde, dass man einfach schon gerade verpasst halt irgendwie eine insgesamt, und ich sag gute Saison, du hast immer von einer sehr guten gesprochen, ich sag gute bis ordentliche Saison, dass man die halt dann auch zum würdigen Ende bringt. Und der Trend der letzten Wochen ist halt einfach so, dass man jetzt in den letzten 7 Spielen 1 gewonnen hat. Ne? Und ich kann auch dieses Davides-Wort vom Narrativ wieder verwenden. Der Sky-Reporter hat mich auch wahnsinnig gemacht, weil er auch darüber philosophiert hat, wie eng dieser Club in dieser Saison am Aufstieg dran war und wie knapp er gescheitert ist. Ja, Quatsch, ist überhaupt nicht. Der war die ganze Saison auf keinem Aufstiegsplatz gestanden. Der wird jetzt vielleicht 8., hat dann irgendwie 9 Punkte Rückstand. Keine Ahnung, muss ich jetzt ausrechnen. Also man ist doch nicht knapp am Aufstieg gescheitert. Man hat ein bisschen hingeschmeckt, war im erweiterten Verfolgerkreis, war bestenfalls mal 4. mit ein bisschen Glück und mehr Wasser war nicht. Also da muss man schon mal realistisch bleiben. Ja.
Lasse ich mich jetzt ein auf diese Schulhofschlägerei, die du da gerade anzettelst.
Ja, mach die Leute, deshalb sind die Leute da.
Natürlich war das, also ich meine, wenn du eigentlich sogar am vorletzten Spieltag immer noch die Chance hast aufzusteigen, wenn du nämlich 2 Spiele mit 10-0 gewinnst und alle anderen verlieren, ist es meiner Meinung nach natürlich knapp den Aufstieg verpasst. Also kannst du da vermitteln, Flo, oder du bist da Team Dickmeier, ne?
Nicht, nee, also das ist halt die Frage. Ich glaube, das ist einfach nur Definitionsfrage, wie man um Aufstieg mitspielen definiert. Wenn man sagt, ne, solange es rechnerisch möglich ist, dann spielt man was lang möglich. Andererseits bin ich
aber schon eine auch von beim Uli. Mannschaften, ne? Also
genau, eine genau. Aber andererseits ist es natürlich auch schon auch so, dass ich das ja die ganze Saison über eigentlich kaum als realistisch eingestuft habe. Also ja. Von daher.
Aber es war realistisch. Okay, lassen wir das.
Also wenn jetzt Darmstadt am Schluss, weil das HSV das jetzt doch noch schafft und Bremen und Schalke, wenn Darmstadt dann sagt am Schluss, sie haben es knapp verpasst, sind knapp gescheitert, oder meinetwegen auch noch St. Pauli, dann unterschreibe ich das noch, aber nicht der Club.
Ja, aber St. Pauli hat 3 Punkte mehr, glaube ich. Wenn ich schaue nämlich inzwischen nicht mehr auf die Tabelle, wie es der Trainer am Anfang der Saison macht, so mache ich es jetzt am Ende. Die haben 3 Punkte mehr als der 1. FC Nürnberg. Warum sagt man dann bei den einen, die sind knapp gescheitert und bei den anderen, die haben halt irgendwo da vorne mal so ein bisschen hingeschnuppert.
Weil St. Pauli
Herbstmeister war. Herbstmeister.
Ja. Die waren ja wirklich mal vorne dran.
Ja, aber wenn sie am Ende dann genauso viele Punkte haben wie der 1. FC Nürnberg, dann kann man doch nicht sagen, die einen sind knapp gescheitert und die anderen.
Aber dann kannst nach der Logik kannst du auch sagen, dass Erzgebirge Aue bis zum vermutlich 17. Spieltag oder 15. Spieltag noch Chancen auf den Aufstieg gehabt hat, rechnerisch.
Also, naja.
Nee. Also. Fakt ist, dass der Club nie auf dem Aufstiegsplatz gestanden ist, bestenfalls Vierter war und immer gebe dir recht, dass die Gelegenheiten da waren, da näher ranzurücken oder auch mal den großen Schritt zu machen, die haben sie aber dann relativ verlässlich halt vergeigt. Und dann ist man für mich halt auch kein, ich sage ja nicht, dass die Saison, es war ein Schritt nach vorne, die Saison war ordentlich, die war gut, phasenweise war sie auch richtig gut, phasenweise war sie aber halt auch so, naja. Und am Schluss steht der Club halt dann da, wo er hingehört und ich fände aber, dass er vom Saisonverlauf dann schon eher auf Platz 5 gehören würde als auf Platz 8. Und deswegen fände ich es schade, wenn man sich jetzt in den letzten Spielen das halt wieder, auch wenn man auf die Tabelle nichts gibt und irgendwelche TV-Gelder ja ignoriert, aber irgendwie wäre es schade, wenn man halt dann auch nur Achter wird nach dieser Saison, die ja phasenweise durchaus ansprechend war, weil man sich selber damit ein bisschen was kaputt macht.
Ja. Der Trainer hat seinen Vertrag verlängern dürfen. Eine etwas seltsame Pressekonferenz war das da, die der 1. FC Nürnerberg veranstaltet hat. Er hat euch sehr froh, dass ich frei hatte.
Ich hatte schon vorgeschrieben, Robert Dieter Hecking verlässt FC Nürnberg, wird Nationaltrainer in Katar oder so.
Ja. Es war schon was seltsam, oder? Dass ohne eine Ankündigung plötzlich.
Ja, ich kam kurz vorher auf Twitter gelesen, dass auch Hecking da ist. Und dann dachte ich aber zuerst auch, naja, vielleicht einfach so ein bisschen Saisonbilanz ziehen. Und dann verkünden sie da die Vertragsverlängerung.
Das ist ja
ein kommunikationstechnisches Meisterstück des Vereins.
Ja, also ich.
Aber vielleicht war es auch so gewollt.
Ja, aber warum? Also, dass dann einfach niemandem eine Frage einfällt, weil man innerhalb von Sekunden von einem, was zeichnet Holstein Kiel aus, zu einer Trainervertragsverlängerungsdings kommen muss.
Und weil man nebenbei noch irgendwelche Online-Redaktionen informieren muss, die mal schnell irgendwie eine schnelle Online-Meldung machen müssen. Und das ist ja alles nicht mehr wie früher. Ne?
Also, ja, also ob das der Weisheit also letzte...
Ja. Ja, da kommen dann auch so Meldungen raus, wie das Hacking mit verlängert
wird. Die du dann live on air wieder einkassieren musst, gemeinsam mit Dieter Hecking. Er hat dich geschimpft, also, dass du die Frage gestellt hast. Dabei war es doch gar keine Kollegenschelte, oder? Die du da betrieben hast.
Es war nur eine Klarstellung. Hätte ja sein können, dass ich mich verhört habe.
Ja. Also Dieter Hecking nicht.
Oder er im Kicker was erzählt hat, was er in der Pressekonferenz nicht erzählt hat. Das hätte ja auch sein können.
Das wäre sehr witzig gewesen, ja. Aber naja, es hat sich ja alles einigermaßen aufgelöst.
Aber mir ist dann zugetragen worden, er hat sich danach zusammen mit dem Trainer sehr drüber amüsiert, dass das gemeldet worden ist.
Okay.
Also alles gut.
Ja, alles gut. Dieter Hecking hat ja eh noch ein Jahr, oder? Mindestens Vertrag.
Soweit wir wissen.
Muss ja nichts heißen. Wobei, er hat ja keine Klausel das mal, ne? Keine Ausstiegsklausel.
Ja. Glaubt ihr, Robert Klaus hat eine? Der hat
ja.
Das glaube ich auch, ja.
Ja.
Okay. Bin ich mir auch relativ sicher. Ist ja die Frage, wie lang der Vertrag geht. Also, man geht immer davon aus, dass er noch ein Jahr gelaufen wäre. Ich habe auch schon gehört, dass es vielleicht diverse Optionen gab, wo er sich dann verlängert hätte oder man kriegt sowas ja nicht mehr mitgeteilt heutzutage. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass er halt nochmal um 2 Jahre verlängert hat, wahrscheinlich finanziell auch ein bisschen draufgekriegt hat.
Ja.
Und das für eine Klausel drin hat, ja, glaube ich auch.
Ja, also für einen Bundesliga-Verein dürfte er wahrscheinlich.
Oder Hannover 96.
Oder Hannover 96, aber die haben ja jetzt den Architekten, wie unser Kollege Michael Fischer heute geschrieben hat, verpflichtet. Geht das gut mit einem kleinen Exkurs
Nein.
mit Hannover? Nee, ne? Okay, das beruhigt
Nein.
mich.
Der ist im Oktober, also mein Tipp ist, er ist im Oktober wieder weg, weil Martin Kind nervös wird und ja. er einen komplett neuen Kader in den Griff kriegen muss. Oder, man kann auch grandios funktionieren, aber ich glaube halt einfach nicht dran, weil es Hannover ist und ich habe jetzt Fürth nicht so sehr verfolgt, aber so, wenn man jetzt seine ganze Zeit in Fürth nimmt, dann war es ja dann doch über weite Strecken jenseits dieses einen Aufstiegsjahres eigentlich gar nicht so gut.
Hei, hei. Ich muss mal diese ganzen Zenger-Prognosen irgendwie schriftlich niederlegen und dann zur Wiedervorlage. Also Fürth steigt ab, Leidl im Oktober weg, Klub steigt auf, war noch
Ja, was? Das ist heute wird geliefert hier.
Tacheles.
Das ist ein, es ist, die Rubrik heißt dann, Herr Zenger, das stimmt so nicht ganz.
Der Bürgermeister von Bustenhof schreibt mir gerade, ich wollte schon immer mal live eine Podcast-Aufnahme stören, was ich hiermit hoffentlich erfolgreich geschafft habe. Hast du?
Herzlichen
Glückwunsch dazu. Grüße.
Grüße.
Ja, also das funktioniert nicht. Wie lange funktioniert das mit Robert Klaus und dem ersten FC Nürnberg noch? Da gab es ja jetzt am Sonntag auch wenig überraschend gleich wieder ein paar, die auch bei uns auf Instagram kommentiert haben. Mit dem wird es gar nichts und dieser Wurscht-Truppe. Er hat die Mannschaft schon entwickelt, ne? Du hast es, glaube ich, Flo, in einem Beitrag für Clubfans United auch anhand der erspielten Punkte am Saisonende, die du hoffentlich richtig ausgerechnet hast, weil die habe ich mir dann für die Zeitung geklaut. Diese.
Ich weiß, ich habe es gemerkt.
Ja, also, was war meine Frage eigentlich?
Ob's, wie lange das mit lang Robert das Klaus
gut geht.
Und wie gut das bisher
also wenn sie, hat. Also wenn sie am Ende der Saison dann aufsteigen, was ich ja jetzt vorhergesagt habe, dann geht's noch länger gut, wenn nicht, und sie werden so Vierter oder scheitern in der Relegation, dann holt irgendwie Hertha oder so ihn.
Ja. Glaubst du, Uli, dass in dieser Saison schon mal der ein oder andere Erstligist angefragt hat bei Robert Klaus?
Ich hatte ja wirklich immer so wegen Hertha im Hinterkopf, weil die irgendwie trotzdem noch eine Lösung gebraucht haben nach Magath.
Ja.
Und eine gewisse Querverbindung ja da ist. Also er ist ja Brandenburger und war ja wohl in seiner Jugend auch öfter mal im Olympiastadion. Wobei er uns mal erzählt hat, dass er das eigentlich ziemlich langweilig fand immer. Und dann nur hin ist, um Bundesliga-Fußball zu sehen und mit Hertha an sich nicht so viel anfangen konnte. Jetzt macht man ihm gerade seinen Job kaputt wahrscheinlich, wenn man das in Berlin hört. Mhm. Aber es wäre so ein Verein gewesen, wo ich mal gedacht hätte, das könnte vielleicht sein, dass man da mal über ihn nachdenkt. Aber ich glaube, dafür hat er eben mit Nürnberg trotzdem noch nicht genug erreicht, um für diese Vereine interessant zu werden.
Ja. Was es braucht in der nächsten Saison, habt ihr hier schon seit Wochen versucht, mir beizubringen, mehr Qualität in der Offensive. Und ansonsten so was so taktische Dinge betrifft, ist er dir da ans Herz gewachsen, Flo, der Trainer?
Inwiefern meinst du das
jetzt? Naja, so wie er die Mannschaft einstellt, seine Formationswechsel, da hast du ihn, glaube ich, drauf angesprochen, auch in dieser PK, da habe ich dir dann mit Mikel Arteta und wie heißt
geantwortet,
der? Der andere?
Der Trainer der Frauen von
Jonas Arsenal. Eidewall, ein Schwede, die sich auch über dieses Thema unterhalten haben, in einem gar nicht so uninteressanten kurzen Video, das Arsenal getwittert hat. Und an dessen Ende sie behaupten, man muss eigentlich immer auf den Gegner sich einstellen mit seiner Formation und könne eigentlich nicht durchgehend nur seine machen. Also so wie es der Trainer Robert Klaus ja ständig macht.
Ja. Genau. Der Trainer hat ja dann in der Pressekonferenz auch gesagt, ja, er betone ja immer wieder, dass es um Prinzipien ginge und nicht um Grundordnungen. Das wäre dann mal ganz spannend, mit ihm länger drüber zu reden, was denn seine Prinzipien so genau sind, weil dann hilft's, dann könnte man das vielleicht auch vermitteln.
Ja, ich habe ihn eingeladen für irgendwann jetzt. Weiß aber nicht, ob es Max Persun weitergegeben hat, diese Einladung. Ich gehe mal davon aus, dass Und dann muss er halt noch Lust haben, uns Prinzipien und sowas zu erklären. In der Ahnung, dass ich es nicht verstehen werde, aber das ist ja egal. Die Menschen da draußen verstehen es ja. Also das heißt, wir verschieben diese Diskussion auf den Tag, wenn Robert Klaus dann mit uns persönlich hier vielleicht spricht.
Ja, also ich finde es ehrlich oft so, dass er gut noch besser reagiert, als dass er am Anfang einstellt. Also das am Anfang einstellen, da gibt's das eine oder andere, wo ich sag, na, wirkt er ein bisschen, aber ist natürlich, das weiß ich ja aus eigener Erfahrung, man kann viel erzählen, was dann umgesetzt wird, ist wieder was anderes. Aber es wirkte dann oft so, dass er sehr, sehr gut reagiert schon im Umstellen, auch so wie er wechselt und so weiter und die Ideen dahinter eigentlich meistens nachvollziehbar sind. Also ja, ich finde, man stellt da schon auch so eine Entwicklung bei ihm fest. Also er hat schon selber gesagt,
in der PK, dass er sich auch noch weiterentwickelt als junger Trainer und auch noch so sinngemäß dazulernen kann.
Was glaubst du denn, was ihm noch fehlt, Uli? Oder wo er sich noch entwickeln kann?
In der Pressearbeit.
Er ist entspannter geworden.
Ich finde es wirklich inzwischen sehr angenehm eigentlich.
Wenn man mit ihm spricht, ist es sehr angenehm. Man hat halt leider nicht so oft die Gelegenheit dazu. Ja. Das haben wir auch schon oft genug thematisiert. Vielleicht nicht nur seine Entscheidung, aber sicherlich auch.
Ja.
Aber im Gespräch ist er immer sehr, sehr professionell und freundlich. Da gibt es nichts. Ich habe es ja auch geschrieben letztens. Ich habe halt das Gefühl, er ist ein bisschen mehr angekommen inzwischen im Verein. Ja. Was ja in dieser Pandemiezeit auch schwierig war, weil ja doch vieles anonym abgelaufen ist und ohne Zuschauer Trainings hinter verschlossenen Türen, kaum Kontakt gehabt. Also er hat ja mal gesagt, selbst vom Verein hat er noch nicht alle Mitarbeiter kennengelernt. Und ich hatte so das Gefühl, dass er da ein bisschen angekommen ist inzwischen. Also auch wenn ich mich so an die Szene erinnere vor der Fankurve, wo er nach dem Darmstadt-Spiel mit getanzt hat, habe ich jetzt schon das Gefühl, dass er sich auch so langsam ein bisschen mit dem Verein identifiziert. Also mit der Aufgabe sicherlich immer, da ist er ja professionell. Aber wie gesagt, auf mich wirkt er immer ein bisschen wie so ein Projektmanager. Ne? Also ein bisschen emotionslos, macht natürlich da hochprofessionellen Job, aber so das ganz große Herzblut habe ich immer so ein bisschen vermisst. Und ich habe das Gefühl, dass er langsam halt auch hier ein bisschen heimisch wird, nicht im Sinne von, dass er sich jetzt, wie gesagt, da ein Häuschen kauft, aber ein bisschen mehr angekommen ist.
Ja. Häuschen kauft er sich nicht, weil er mit seiner Wohnung zufrieden ist.
Ja.
Okay. Weil er dann mit dem Fahrrad kommen kann.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein großer Vorteil, wenn man den Arbeitsweg mit dem Fahrrad bestreiten kann. René Weiler hat mir darüber mal einen sehr langen Vortrag gehalten, was das für ein Zugewinn an Lebensqualität ist. Gut, manche machen es trotzdem nicht. Wie Uli Dickmeier. Der auch die Fahrradstrecken per Auto, die Benzinpreiskrise würde ich schon noch in die Knie zwingen und aufs Fahrrad. Aber da, naja. Gewarnt waren sie vor dem Spiel in Kiel und haben die Warnungen ignoriert, auch wieder Flo Zenger in der Pressekonferenz, dass sie, wie in Kiel, schlägt viele Flanken und so irgendwie. Hast du es ihnen erzählt? Klaus hat behauptet, er weiß es. Und
genau. Ich habe, um es zusammenzufassen, ich habe gefragt, weil eben ne, seit Marcel Rapp da ist, Kiel ja tatsächlich die meisten Flanken schlägt und auch die meisten Tore nach Flanken hat, aber halt keine Kopfballtore. Und ihn dann gefragt, ja, wie stellt man jetzt eine Mannschaft da drauf ein, jenseits dessen, dass man sagt, ja, bitte keine Flanken zulassen. Und er hat es dann sehr ausführlich erklärt, also Kiel hat einen sehr flügellastigen Angriffsfußball. Sie sind ballsicher, bereiten es auch gut vor über die Flügel. Sie haben dann auch viel Personal im Strafraum vorne mit dabei, so dass sie dann auch sehr variabel sind in der Strafraumbesetzung. Darauf müssen wir uns schon einstellen. Ja.
Ja. Wäre eine gute Idee gewesen.
Hat er bestimmt auch.
Hat er auch.
Aber es ist halt dann tatsächlich so, also man kann jetzt über das 1-0 noch streiten, aber bei den anderen beiden würde ich schon sagen, das ist ein Nicht-Kopfballtor nach einer Flanke.
Ja, ans 1-0 kann ich mich schon wieder gar nicht mehr erinnern. Ach, als dieser Rechtsverteidiger da, nee, war es das? Noch einläuft und.
Wo Tom Kraus den Ball verliert.
Ah, das Ding, ja. Okay.
Und dann Holtby auf Skripski.
Ja,
Der, bei, wo ich im Artikel immer nachschauen musste, wie man es schreibt.
Ja, ja, wirklich, ich auch.
Das ist der Jacek Czernowek von Kiel.
Ja, Czernowek könnte ich aber immer noch schreiben.
Irgendwann konnte man es schreiben, ja.
Aber, ja, okay. Sechser habt ihr verteilt, beide in fröhlicher Eintracht.
Einen einzigen habe ich verteilt. Ja.
Einen.
Eine 5,5.
Warum denn? Warum dieser Erik Schuranov?
Naja, das sage ich mal ganz böse, wenn du in der Dreiviertelstunde dich oder mich oder den Flo da reingestellt hättest, wäre da ähnlich viel passiert wahrscheinlich. Also ich habe mal nachgeschaut, wirklich, weil es mich wirklich interessiert hat, weil ich ihn auch gar nicht wahrgenommen habe in irgendwelchen Aktionen, er hat er 8 Ballkontakte. Also im Vergleich, Scheffler war jetzt zweite Halbzeit auch nicht toll, aber der hatte, glaube ich, 16 oder so, also oder 14. Also 8 Ballkontakte ist schon wirklich, und da kann man jetzt natürlich sagen, armer Mittelstürmer, hängt vorne drin, kriegt keine Bälle, aber
das ist immerhin schon, alle 6 Minuten ungefähr einen Ballkontakt zu.
Ja, aber das ist schon wirklich, also Flo kennt sich mit Zahlen besser aus, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, das ist schon wirklich sehr, sehr mager, die Ausbeute. Und er hat ja wirklich keine
Zwei Pässe gespielt, 4 empfangen. Das sagt, glaube ich, alles.
Und liegt es an, aber liegt es am Stürmer oder liegt es am Rest der Mannschaft?
Ja, das liegt am Stürmer. Wenn Scheffler also in derselben Zeit 7 spielt und 9 empfängt, dann liegt es halt schon am Stürmer, weil ich meine, Scheffler war ja jetzt nicht in der Phase drauf, wo man offensiv jetzt Feuerwerk abgefeuert hat.
Ja.
Was ist da? Lukas Schleimer war ja auch davon, der hat ja auch Aktionen gehabt. Also man muss sich das halt, und das ist ja das, was man schon dann auch schon länger, glaube ich, intern auch ein bisschen vorwirft, dass er halt steht und wartet, dass ihm der Ball vor die Füße fällt und dass man halt in der zweiten Liga nicht mehr wie in der A-Jugend halt darauf warten kann, dann vielleicht schon auch ein wenig proaktiv irgendwas unternehmen muss. Und da hapert es bei ihm halt. Also bei allem Verständnis, und wie gesagt, er ist 20 Jahre und ich tue mich da ein bisschen schwer, so einem Spieler dann einen Sechser zu geben, aber das war halt nicht mangelhaft, wenn man mal den Wortsinn der Noten nimmt, das war halt einfach ungenügend. Also was soll man da anders machen?
Wie oft kommt es eigentlich vor, Flo, dass du Sechser verteilst in deinem Arbeitsalltag? Ist das eine einigermaßen häufige
Doch Note eigentlich? Naja, nicht häufig ist es jetzt nicht. Ich meine, nach Definition ist es ja ist es ja quasi erhebliche Mängel mit wenig oder keiner Aussicht auf Besserung.
Das ist schön.
Also das passiert aber schon, weil ich meine, du hast halt, du vergibst halt Punkte, und ich meine, also bei mir kommt es jetzt seltener vor als in anderen Fächern, aber wenn halt jemand nichts hinschreibt, dann kannst du halt auch nichts anders bewerten.
Ja.
Aber das ist ein guter Vergleich, wenn einer nichts hinschreibt, dann kann man halt nichts anderes geben. Und so war es halt übertragenerweise auch in dem Spiel. Er hat halt einfach nichts hingeschrieben.
Ja. Das könnte der Podcast-Titel nichts hinschrieben. Schuranov schreibt nicht. Naja, nee, da fällt uns noch was Besseres ein. Keine Aussicht auf Besserung. Gibt's die bei Erik Schuranov denn? Was würdet ihr sagen? Der soll ja gerade ins Schaufenster gestellt werden, ins sogenannte angeblich. Weil der Verein mal gucken will.
War dann wohl eher kontraproduktiv, die Aktion in Kiel.
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass momentan man andere Vereine bei allem Potenzial, das er hat, und das kennt man auch, aber bei der Formkurve jetzt so in den letzten halben Jahr kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Verein so viel bietet, wie sich der erste FC Nürnberg vorstellt. Ja. Also für 1 Million oder 1,5 Millionen kann man schon nehmen, ne? Und sagt man, dann schauen wir mal, ob er die Kurve kriegt, aber nicht für 4 oder 5 Millionen in der Verfassung.
Also sollte man Erik Schuranov diesen Sommer besser nicht verkaufen, weil er gerade.
Ja, ich will ihn ja gar nicht verkaufen. Ich würde mich ja, blöd ist jetzt klingt, ich würde mich freuen, wenn er bleibt, weil ich glaube schon, dass er Potenzial hat und dass er das zu einem ordentlichen Profifußballer bringen kann, mit den Qualitäten, die er ja hat. Aber er muss halt, glaube ich, auch schon sich weiterentwickeln einfach. Auch vom Kopf her vielleicht. Er ist halt auch relativ schnell durchgestartet und weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht gut genug, will ihm da nichts unterstellen, aber vielleicht glaubt man als junger Spieler halt, das läuft schon und geht schon, und dann fehlen halt vielleicht die paar Prozent, die man braucht, um sich wirklich zu verbessern. Aber das will ich ihm jetzt auch gar nicht unterstellen, ob das nur Kopfsache ist oder ob es halt einfach eine ganz normale Formkrise ist, die man dem Alter halt durchaus haben kann.
Ja. Gibt es irgendwelche Zahlen, Flo, zu Erik Schuranov, die sagen, weg mit dem oder hier lassen? Oder siehst du in Erik Schröder noch was Besonderes? Oder ist das einfach eine aus der Jugend, der da Überflieger war und halt jetzt im Profifußball?
Das kann man, glaube ich, gar nicht abschließend beantworten. Also er hat, wenn man sich anschaut, wie es in der A-Jugend war, da war er überragend. Wenn man guckt, wie er in der U17 war, da war er noch besser. Und das ist halt die Frage, lag das dann dran, dass er halt irgendwie physisch, das gibt's ja dann doch öfters mal, dass er halt physisch überlegen war, oder liegt es tatsächlich dran, dass er Fähigkeiten mitbringt? Und jetzt, wenn man sich ihn so anschaut, dann kann man schon davon ausgehen, naja, so das Gefühl für einen Raum ist da. Er war ja dann letztes Jahr, wenn man diese 13 Spiele, die er da gemacht hat, sich anguckt, da war er ja auch deutlich besser.
Ja.
Also,
ja.
Das ist ja dann, also da kann man dann schon auch sagen, naja, liegt es jetzt daran, dass er halt komplett drin ist in der Rotation, muss er vielleicht auch so sein, einfach so ein bisschen sein Körper sich drauf einstellen, wie das da abläuft. Das kann ja alles sein. Also man muss da einfach, denke ich, gucken. Entschuldigung.
Jetzt habe ich der erste medizinische Notfall in diesem...
Gottes Willen.
Schneide ich auf keinen Fall. Keinen Fall raus. Ich
bin, das wäre ein schöner Podcast-Titel.
Ja.
Ich bin ja heute gegen Masern geimpft worden. Damit kann ich meine medizinische Serie hier jetzt heute, der dritte Teil in Folge, fortsetzen, weil ich tatsächlich nicht gegen Masern geimpft war. Was?
Na, da sei mal froh, dass du bislang durchs Leben gekommen bist.
Ja.
Aber was ich musste so das nachweisen, dass ich geimpft, dass ich immun bin. Und ich musste mir dann Blut abnehmen lassen, weil ich hatte das als Kind relativ schwer.
Okay.
Und also bei mir war dann der Titer irgendwo bei jenseits von Gut und Böse. Also so viel, dass ich es wahrscheinlich im Leben 5-mal nicht kriegen kann. Okay. Und bei meinem Kumpel Andi, Grüße, der übrigens der Meinung ist, dass das mit der Stimmung ganz, ganz wichtig ist, hatten wir gestern eine längere Auseinandersetzung.
Ich kann ihm einen Artikel von mir, der morgen in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung empfiehlt.
Ja, ich habe ihn vorhin gegengelesen.
Der macht doch Hoffnung, oder, Uli? Ja, aber jetzt habe ich dich hinten, nee.
Ja, mein Kumpel Andi, der hatte auch Masern und er hat dann sich auch Blut abnehmen lassen und der ist genau auf der Grenze beim Titer. Also der musste sich dann zusätzlich, wohl, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch impfen lassen.
Weil man, wenn man mit Kinder in Kindereinrichtungen oder
Schulen
oder
sowas braucht man, genau.
Genau, deshalb
ist wenn man, das ist auch interessant, wenn man nach 1970 geboren ist. Ja,
exakt.
Hab ich ein Glück.
Nee, stimmt. Ich war übrigens nicht der älteste Mensch, den mein Arzt jemals gegen Masern geimpft hat. Das habe ich gefragt, nachdem Sebastian Böhm Gags über mich gemacht hat, dass ich wahrscheinlich der älteste Masern-Impfling aller Zeiten bin. Bin ich aber nicht. Wo waren wir vor diesem...
Bei Schuranov waren wir eigentlich.
Ja, bevor ich halb erstickt bin.
Woran bist du denn erstickt?
Was? Ich kann ja nicht schon wieder Werbung für Atlas Smart Snacks machen. Da denkt man mich an den Vertrag. Das war ein Nougat-Riegel.
War ja jetzt auch nicht unbedingt Werbung für dieses.
Nee, aber ich bin nicht gestorben und es war sofort weg. Also das ist doch...
Ja.
Früher hat es das nicht gegeben, dass man während einem Podcast isst nebenher. Das ist so eine Untugend.
Die Saison ist vorbei, wir sind auch wir sind auch nicht mehr ganz so am Dampfer.
Hans Böller und ich haben einen Kinderriegel gegessen und das hat vielleicht einen Aufschrei gegeben, wie wir uns diese Unverschämtheit erlauben können, da schmatzend im Podcast rumzuhängen. Da scheint es wirklich Menschen zu geben, die das sehr, sehr triggert. Deshalb.
Ja, das ist so wie Kollegen, die es irgendwie das Essen oder das Kaugummi kauen im Unterricht verbieten. Das ist auch so.
Ja.
Bei
dir darf man essen und Kaugummi kauen?
Auch Quatsch. Ja.
Ja?
Essen, trinken, Kaugummi kauen ist alles okay.
Lieferando.
Das Einzige, was ich nicht mag,
hallo.
Wenn man mir was abgibt, ist alles gut.
Ja.
Nee, ich denke, das ist so, ja, mir ist das lieber, als wenn, was weiß ich, wenn die umfallen oder sonst irgendwas. Das Einzige, was ich nicht haben kann, ist, wenn halt jemand sich, gerade wenn er aufgerufen ist oder was tun soll, dann noch was in den Mund steckt, damit er jetzt auch ja nichts sagen kann. Aha. Das mag ich nicht. Ansonsten ist mir das eigentlich wurscht.
Hat schon mal jemand der Cordon Bleu bei dir im Unterricht gegessen? Das wäre natürlich die Königsdisziplin.
Cordon Bleu. Ihr fordert jetzt meine Schüler, die mithören, natürlich ja, voll raus. Ne?
Genau. Wir würden es bezahlen. Im Nachhinein. Oh. Cordon Bleu mit Pommes. Ja. Für die ganze Klasse. Ja. Das ist sehr schön. Ich habe noch eine, weil wir jetzt gerade zufällig bei diesem Essensthema, was uns sonst nie passiert, gelandet sind, eine Frage von meinem Freund David, der mir heute geschrieben hat, kannst du mal bitte beim Dickmeier, also der spart sich auch das Herr, nachfragen, ob Endres oder Bienenheim mehr zu empfehlen ist. Die Frage geht wahrscheinlich an euch beide, weil ihr da beide mehr oder weniger ums Eck wohnt.
Bienenheim ist auch gut, würde ich jetzt aber eher zum Griechischessen hingehen.
Okay.
Und wenn es also um Schnitzel geht oder auch jugoslawische Kost, dann, also ich war erst gestern Abend wieder bei Endres Schnitzel geholt, Sonntagabend. Aber kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
Endres ist dann.
Das ist wirklich
Deutsch.
So die Frage, wie ob Usain Bolt oder Michael Jordan der größere Sportler ist. Das sind zwei unterschiedliche Sportarten. Also das ist Bienenheim ist.
Bienenheim ist der Michael
Jordan. Ist halt griechisch. Also das ist,
ist ein gehobener Grieche. Richtig, kann man gut hingehen. Und Endres ist halt genau fürs Schnitzelessen auch ziemlich gut.
Okay.
Oder hätten Braten oder Cevapcici, alles.
Wenn jetzt, um David die Entscheidungsfindung zu erleichtern, trotzdem, wenn ihr jetzt essen gehen würdet, würdet ihr jetzt ins Endres oder ins Bienenheim?
Jetzt auf der Stelle. Mhm. Jetzt ist 14.38 Uhr, jetzt habe ich gerade keinen Hunger. Aber nachdem ich gestern erst beim Endres war, würde ich heute ins Bienenheim gehen. Ja.
Okay, ich sehe schon.
Bienenheim ist ja quasi bei mir vor der Haustür, also das wäre wahrscheinlich für mich jetzt der noch schnellere Weg. Hinlaufen kann ich zu beiden.
Ja, okay. Glücklich, wenn man zu Michael Jordan und Usain Bolt der Nürnberger Gastronomie einfach mal so hinlatschen kann. Mein Freund Karim hat mir gestern noch geschrieben, als Kulinarik-Tipp, Schnitzel im Gasthaus Sussner in Kalchreuth. Kann ich aber weder bestätigen noch dementieren, weil ich da noch nicht war. Aber vielleicht gibt's da.
War ich schon, aber schon lang her und habe kein Schnitzel gegessen. Also von daher.
Sondern ein Zucchini Cordon Bleu.
Nee, ist irgendein Braten, glaube ich.
Ah, wir müssen diese Schnitzelfahrt jetzt langsam mal planen.
Ja. Da gibt es ja Leute schon, die Fahrpläne herausgeführt haben, dankenswerterweise. Ja, vielleicht machen wir das wirklich in der Sommerpause mal.
Sommerpause sollten wir das hinbekommen, wenn ich meine Masernimpfung einigermaßen überstehe. Danach muss ich noch diese ganzen Tetanus-Auffrischimpfungen machen. Das ist ein Impfjahr.
Ich muss da auch, glaube ich, alles machen, glaube ich.
Ja. Ein großer Spaß, aber...
Vielleicht geht der Robert Klaus mit, können wir mal fragen.
Zum Schnitzelessen oder zum
Schnitzelessen?
Ach so, ja.
Zum Impfen.
Das ist natürlich, wäre beides schön. Schnitzelessen wäre natürlich noch besser, aber ich glaube, das tut er sich dann doch nicht an. Also, wir fragen mal.
Ich hab übrigens inzwischen meine Noten für das Kaiserslautern-Spiel damals rausgekriegt.
Und waren sie genauso vernichtend wie?
Ähnlich. Das Beste sind 8 Punkte, also eine glatte 3 für Lukas Mühl. Und dann das Schlechteste ist eine glatte 5 für Sally und Bretschko.
Okay. Aber es spielten auch ein paar Junge mit, oder war das nur im Spiel zuvor gegen Düsseldorf, dass da die ganzen Hufnagels und sowas
gespielt haben? Ja, Hufnagel, Hufnagel, Sabiri, Teuchert,
Kammermeier,
Eduard Löwen,
was für eine Bauer, Mannschaft,
Patrick Erras.
Was für eine Mannschaft war.
Ja, die hat Aufstiegspotenzial, würde ich sagen.
Keiner ist was im Jahr drauf, könnte es sein.
Ja, wenn der Sabiri nicht sich noch weg.
Wo kickt der jetzt gerade? Ich habe den Überblick verloren.
Sampdoria Genua.
Hat sogar kürzlich mal wieder ein Tor geschossen. Guter Junge. Ich bin immer noch Fan von ihm. Eins wirklich meiner schönsten Gespräche mit einem Fußballspieler war das mit Sabiri vor dem Start der Aufstiegssaison, als er da versucht hat, mit aller Macht wegzukommen aus Nürnberg und schlechte Laune noch und nöcher ausgestaltet. Und trotzdem war es ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also ernsthaft. Deshalb nichts gegen Sabiri. Fußballspieler dürfen sich auch einmal wegekeln aus irgendeinem Verein, werden oft genug selbst weggeekelt. Deshalb Solidarität mit Abdelhamid Sabiri. Aber da sind wir wieder bei Meinungen und Mehrheiten. Wäre ich in Nürnberg wahrscheinlich nicht mehr durchsetzen, dass das Konsens in der Kurve ist. Aber ich probiere es weiterhin. So, und wie sind wir jetzt da hingekommen? Immer noch Hustenanfall und Erik Schuranov.
Ja, ja, war der Ausgangspunkt.
Also kann man nicht verkaufen dieses Jahr, weil es kein Geld gäbe.
Aber was man bei, bei Schuranov...
Also das wäre absurd.
Ja. Was mir bei Schuranov wirklich jetzt noch eingefallen ist, wo man darüber diskutiert haben jetzt, ob das halt da Kopfsache ist. Ich weiß halt auch nicht, ob es so eine gute Idee ist, wenn man dann so eine Vertragsverlängerung so zelebriert, wie man es zum Beispiel bei Schuranov gemacht hat. Ne? Also wenn ihr euch erinnert, das war dieser...
Das ist ein Wunder,
wo der Club erst dieses kryptische Ankündigung und dann war es die Vertrag... Also wo erst so traurige Musik und wo er erst gedacht hatte, er geht und dann kam die Auflösung, nee, er bleibt. Und es ist schon klar, dass die Vereine auch versuchen, da irgendwie Social-Media-mäßig irgendwie lustig zu sein und
ja, Club- und Vertragsverlängerung scheint auch ein Thema zu sein. Ja. Irgendwie kriegen sie das nicht so wirklich
gebacken. Platten hat damals über die Stadion-Leinwand seine Vertragsverlängerung verkündet, war der Erste, der weg war nach dem Abstieg. Also ich weiß halt nicht, ob das dann halt so einem Spieler nicht auch irgendwie das Gefühl vermittelt, er ist schon jemand, der er vielleicht noch nicht ist, muss man sozusagen.
Ja.
So ein Hype. Kann man wieder sagen, wir befeuern diesen Hype mit einer Berichterstattung, aber glaube ich jetzt nicht, weil man hat es immer schon realistisch eingeschätzt, denke ich. Und natürlich berichtest du über einen Spieler und er hat ja wirklich gute Phasen gehabt. Ja. Dann kann man das auch würdigen, aber schon realistisch betrachtet.
Das ist aber schön, weil du gerade Marvin Plattenhardt erwähnt hast, als unser Kollege Michael Fischer am Sonntag in unserer Redaktionskonferenz aus Fürth und diesem letzten Heimspiel erzählt hat und dann von der Rede, die Branimir Gotha gehalten hat vor den Fans und dass er sich nach der Rede aber wirklich nicht vorstellen kann, dass der den Verein in diesem Sommer verlässt und wir beide dann aus der Geschichte des ersten FC Nürnberg aus dem Stegreif ungefähr 27 Spieler aufzählen konnten, die geschworen haben, für diesen Verein zu sterben und dann beim erstbesten Transferangebot aus Paderborn oder sowas weg waren. Das war lustig. Schauen wir mal, was mit Rigota passiert. Niklas Stark spielt nicht weiter für Hertha, habe ich mitbekommen.
Wollte ich gerade sagen, also bei der Gedankenübertragung mitgekriegt, dass das wohl ein sehr trister Abschied war. Ne? Also ohne große... War der doch jetzt, wie viel, 6 Jahre? Kann das sein?
Länger als 7, ja. Also
relativ lange für Hertha gespielt, war Kapitän und so ein bisschen durch die Hintertür verabschiedet. Fast ein bisschen schade.
Ist es einer für den Club? Wir haben doch schon.
Ja, das hat sogar irgendjemand gesagt. Man müsste halt auch mal bei so Spielern wie Niklas Stark anfragen, ne? Auf Twitter, glaube ich, habe ich gelesen.
Niklas Stark hat andere Ziele als die zweite Liga.
Das glaube ich auch, ja.
27 also, Jahre alt, seit 2015 bei der Hertha. Ja, natürlich, aber man hat jetzt also, auch nicht irgendwie gehört, dass...
Klar, kann, also ich hab ein paar Gerüchte, die nach England verorten, gehört. Wäre jetzt auch so das, wo ich sage, da könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass er irgendwie Premier League spielt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der nach Hannover wechselt.
Ich habe mal dauernd gedacht, ob man nicht mal bei Ido Löwen anfragen sollte, weil der ja jetzt irgendwie in dieser ganzen Bundesliga nicht so wirklich zur Rande kommt, ob es jetzt Bochum oder Hertha oder Augsburg war. Und also in Nürnberg hat es ja funktioniert mit ihm. Vielleicht ist das auch so einer, der halt hier nur in Nürnberg mit Walle irgendwie.
Ja, oder nur mit Kölner vielleicht.
Oder so. Den ja, gut, aber in die dritte Liga würde er nicht gehen wollen.
Den hat ja eigentlich der Kölner.
Wenn Michael Kölner bleibt.
Wohin geht denn der? Heieiei, jetzt sind wir aber im...
Vielleicht geht der zu Hertha.
Ja, würde er sofort machen. Das hatten wir doch schon mal, oder? Hier im...
Ja. Oder zu... Nee, Fürth darf er ja nicht.
Fürth darf er nicht. Ausgeschlossen. Das haben die verboten. Okay. Niklas Stark hat mich sehr überrascht. Vor allem, dass noch kein neuer Verein bekannt ist. Hat mich... Naja. Mich überraschen ja ständig irgendwelche Dinge. Was müssen wir denn noch besprechen? Ich habe zu eurer Überraschung den Jablonski der Woche wieder eingeführt vor.
Sind wir mit dem Zielspiel schon fertig?
Ja, irgendwie schon, oder?
Also so eine Erkenntnis des eine Erkenntnis des Kielspiels für die nächste Saison wäre für mich jetzt auch gewesen, dass man sich doch nochmal überlegen muss, das hat der Flo ja auch schon öfter mal angesprochen, ob rechts hinten das mit Kilian Fischer wirklich so die Idealbesetzung ist und ob er nicht weiter vorne wirklich besser aufgehoben wäre, weil das war auch schon ziemlich desaströs.
Ja, aber man hat doch Enrico Valentini.
Also.
Ja, aber wenn man Kilian Fischer vorzöge, bräuchte man ja auch einen zweiten Rechtsverteidiger so oder so.
Ja. Okay. Irgendwelche. Aber ja, war halt jetzt mal ein nicht so ganz geiles.
Na, die hat er schon. Also er hat ja seine Qualitäten nach vorne, wenn er Tempo hat und da seine Läufe machen kann. Und die hat er ja. Aber es war jetzt auch in den letzten Spielen schon, dass da ein paar Stellungsfehler dabei waren, die halt da nicht bestraft wurden. Und das mal wurden sie halt.
Wir zerreden diese Saison wieder. Das ist ein Wahnsinn. Vorschläge?
Nee, wir wollen doch nur, dass es besser wird.
Ja. Wen kauft man dann da als Rechtsverteidiger aus der dritten Liga von
ersten norwegischen Liga?
Ja, sowas in der.
Christian Borch-Grevink von Vålerenga.
Ah, aus Oslo. Die norwegische Liga und unsere Norwegen-Leidenschaft haben wir hier schon lange mal thematisiert. Wie alt ist der?
Ja, die 26, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Okay. Kostet?
Nicht viel. Und also ein bisschen was mit sich. Nee, Schmarrn, 22. Entschuldigung, ich nehme alles zurück, der ist 22. Also
ja, noch besser.
Noch besser. Transfermarkt taxiert ihn auf 700.000. Also.
Den hätte man sich mit einem Sprung in der TV-Tabelle ja dann locker leisten.
Hammer es wieder.
Warum hast du dich eigentlich so empört über diese TV-Tabelle? Das, abgesehen davon, dass es, wie auf Twitter schon erwähnt, jedes Jahr halt ging auch.
Ja, und also, weil es halt, also erstens ist es ja wohl davon abhängig, dass Kiel nicht Zwölfter oder besser wird, was also der völlig egal wäre. Ja. Und das muss beides eintreffen, und selbst wenn das andersrum gewesen wäre, das Ergebnis, dann hätte ja Kiel immer noch das Spiel gegen Sandhausen und wäre wahrscheinlich trotzdem nicht unter 12 gefallen. Also es ist so.
Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt de facto 1 Million verloren hat, weil man das Spiel verloren hat. Das ist genau.
Vielleicht ist es ganz wichtig, das mal festzuhalten. Ich habe mich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt. Dummerweise müsste das jetzt irgendjemand Wolfgang Lars ausrichten, der eine längere Abhandlung drüber geschrieben hat.
Aber ja, ich verstehe schon auch, dass man jetzt, benutze ich auch das Wort Narrativ, dass man halt spät in der Saison
ich bin der Einzige, so Narrative der diesen scheiß Podcast nie Narrativ sagt, das nervt mich. Ich will auch mal.
Dass man halt zum Schluss, ne, das sind halt alles so Sachen, dass man halt in irgendeiner Form noch was hat, dass es irgendwie noch um was geht, und sei es eben diese gute Stimmung oder sei es das TV-Geld oder man versucht halt irgendwie einerseits sozusagen, dass es halt noch um was geht und dass man auch als Fan irgendwie so einen Grund hat, warum man sauer ist und nicht einfach sagen kann, das ist alles scheiße. Also man braucht es halt, man muss es halt irgendwie rationalisieren und dementsprechend, ich verstehe es schon. Andererseits ist, ich kann auch echt nachvollziehen, wenn man, wenn man am Spieler jetzt nicht irgendwie erklären kann, warum er sich jetzt da motivieren soll, weil der Verein dann 600.000 Euro mehr TV-Geld kriegt. Am Ende kauft der Verein von den 600.000 genau den, der den Spieler dann auch noch ersetzt. Also, es ist ja.
Ja. Also eigentlich ist jetzt alles wurscht.
Jo. Eigentlich ist tatsächlich relativ wurscht. Ist die Frage, ob es Schalke auch so geht, ob denen der Meistertitel auch wurscht ist oder nicht.
Es droht wahrscheinlich ein Platzsturm am Sonntag.
Oh, nicht schon wieder.
Ja, deshalb habe ich es erwähnt. Ja, du und die Platzstürme. Du hast einen Kommentar geschrieben in den Nürnberger Nachrichten, der vielleicht auch auf Nordbayern und in der Nürnberger Zeitung, der vielleicht auch auf Nordbayern zu lesen ist, weiß ich immer nicht so genau, wie wir das mit den Kommentaren halten. Und hast da deine Freude über diese Platzstürme, die Inflation der Platzstürme Ausdruck verliehen.
Ja, ich fand es halt ein bisschen kurios. Also wie gesagt, Frankfurt, Europa League, das kann man schon irgendwie nachvollziehen. Und Schalke Aufstieg nach dem Spielverlauf, dass das da sich alles entlädt und die Leute wirklich begeistert sind, auch okay. Und solange das alles in halbwegs geregelten Bahnen abläuft, also in Gelsenkirchen war es ja wohl so, dass dann auch ein paar bedrohliche Ausmaße angenommen hat, wo dann halt auch mal Leute einfach kaputt gehen können. Und das ist dann nicht so schön. Aber generell konnte ich das nachvollziehen, wo ich es halt dann irgendwie ein bisschen bizarr fand, wo halt Köln, die irgendwie verlieren gegen Wolfsburg, sich eigentlich eine bessere Ausgangsposition mit Europa League dadurch versauen, halt in dieser komischen Conference League in der Quali ran dürfen und dann das Stadion abreißen. Also das ist dann für mich so eine Eventkultur.
Ja, man muss vielleicht
du siehst
auch
Leute
dazu
mit
sagen,
Handy
ne,
auf, Köln, auf dem Stadion.
Ja. Wenn Köln gewinnt, sind sie 2 Punkte hinter Leipzig und könnten theoretisch sogar noch in die Champions League kommen.
Ja.
Also ich finde es also, halt ein bisschen seltsam, nach so einem Spiel dann irgendwie auszurasten. Und es ist halt für mich dann auch so ein bisschen so ein Überbietungswettbewerb. Das hat man gesehen, oh, in Frankfurt haben sie und in Schalke und jetzt müssen wir hier aber auch irgendwie an auf Party hart machen und ja, weiß nicht.
Ja, der Kölner Platzsturm war aber vorm Schalker, oder?
War der vorm Schalker?
Ja.
Ja, weil Schalke
mit diesen
war doch
Salami-Spieltagen, okay, dann ja. Stimmt, ja, die haben
Abend. Aber, ja. Aber ich meine, jetzt, wenn man ehrlich ist, ich meine, ist es bei Frankfurt wirklich so viel anders? Ich meine, die haben auch noch nichts gewonnen.
Naja, doch, die sind in ein europäisches
Finale. Naja, du bist im Finale, aber wenn du das Finale verlierst, bist du der erste Verlierer.
Ja, aber wenn ich mich an die Feier im Max-Morlock-Stadion erinnere, nach dem
Da ist keiner auf dem Platz.
Da ist keiner auf dem Platz, das stimmt. Aber
ja, das ist
was. Also hat man natürlich im Max-Morlock-Stadion auch schon. Ne? Also ich will jetzt gar nicht irgendwie Sandhausen damals. Das war auch gibt schon Gänsehautmomente auch, wo sowas dann auch passt irgendwie. Und
der in Köln war einfach absurd. Man hat ja auch Bilder gesehen, wo dann Jonas Hector von nackten Fans umarmt wird und einfach nur sehr genervt guckt, weil er gerade 1-0 gegen Wolfsburg verloren hat.
Also das, ich will sagen, bei einem Aufstieg finde ich es absolut nachvollziehbar. Also da habe ich auch selber schon Plätze gestürmt, so ist es nicht.
Ich auch. Stuttgart, Degerloch.
Aalen in Westfalen.
Da war ich gar nicht.
War jemand dabei, als Jörg Dittwer in Wattenscheid nackt über den Platz gelaufen ist?
Nein. Du?
Nee, selbst da war ich nicht dabei.
Okay, ja. Aber die Bilder kennt jeder, glaube ich, aus Wattenscheid. Ja, okay. Platzsturm dann aber beim Club, also von Clubfans erst wieder nächste Saison und diesmal von Schalke. Von wie sehr freut ihr euch auf dieses Spiel? Auf einer Skala von 0 bis 0?
Spiele gegen Schalke rangieren bei mir gleich hinter Spielen gegen Fürth.
Ja.
Brauche ich nicht.
Besondere Begeisterung. Du, Flo?
Das Wochenende ist ja dann doch schön organisiert vom FCN, dass da halt, ich glaube, relativ viele Jugendmannschaften gegeneinander spielen. Das
es spielen auch zwei
Mannschaften von den Förderzentren gegeneinander.
Ja, genau, ja.
Also das finde ich insgesamt eine schöne Sache, dass man dann auch noch die Profis gegeneinander spielen lassen muss. Naja, gut.
Ja.
Dem kommt man nicht aus. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass es irgendwie, ja, es geht ja eigentlich wirklich um nichts mehr. Ob
ich schätze doch mal, dass es
Siebter oder Achter wird oder Erster oder Zweiter, das ist wurscht.
Schätze doch mal, dass es so einen koordinierten Platzsturm geben wird. Also wir werden sicherlich die Tore aufmachen und ist ja jetzt nichts zu befürchten, dass es da zu irgendwelchen Feindseligkeiten kommt. Im Gegenteil, also denke ich mal, wird das vom Verein schon entsprechend gesteuert werden, dass man dann da noch ein wenig feiern kann miteinander.
Ja. Auf dem Platz.
Auf dem Platz.
Auf dem Platz. Hätte ich
als. Weil der Rasen eh kaputt geht, oder?
Ja.
Übrigens, ich weiß es nicht. Sind da irgendwelche Konzerte?
Na, nächste Woche ist doch das
Ah, mit
Drunk in Public Festival.
NoFX.
Ja, genau, aber das ist, glaube ich, nicht. Ist es im Stadion oder davor? Ich weiß es gar nicht genau.
Ich bilde mir ein im Stadion. Ja. Da hatte ich auch mal vor, hinzugehen.
Kaputt gehen.
Habe ich mir natürlich mal wieder
keine Karte. Surf,
ja, ist im Stadion.
Mit dem Skateboard hin.
Ja, genau. Zu den anderen coolen Kids. Am Samstag ist Fightback in der DC, da wollte ich eigentlich hingehen. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich am Sonntag arbeiten muss und wir nicht besonders gut besetzt sind. Dann spare ich mir das wahrscheinlich.
Ich fahre am Samstag mal nach Bayreuth und feier und mache Blattsturm im Hans-Walter-Wild-Stadion.
Ah, die spielen gegen?
Aschaffenburg.
Ah, stimmt.
Genau. Und mit dem Sieg sind sie definitiv durch. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen.
Davon gehe ich auch aus, ohne zu wissen, wie so die Psyche dieser Mannschaft bestellt
ist. Ja, die haben jetzt beim Angstgegner in Schweinfurt 5-1 gewonnen. Ja. Das zeugt schon von der Gewissen. Wir haben einen Ausrutscher gehabt gegen Rosenheim. Das war so das Ingolstadt für Bayreuth. Gegen der Tabellenletzten zu Hause 0-5 war es auch. Ne?
Das ist doch das Schönste. 0-5
kann man kein Ergebnis sagen. Auf jeden Fall, ja, 0-4. Bin ich überzeugt, dass das am Samstag was zu feiern gibt in Bayreuth nach 32
Jahren. Die Rosenheimer, die dann im Gegenzug gegen Bayern irgendwie 8-1 verloren haben.
Ja.
Das Schönste an der neuen Zweitligasaison, wollte ich gerade noch sagen, ist, dass Ingolstadt nicht mehr dabei ist. Das ist eigentlich ganz cool. Das musst du auch lange noch mit einem guten Gefühl aus dieser Saison rauszubringen.
War doch eine schöne kurze Auswärtsfahrt. Also, lieber nach Ingolstadt als nach Braunschweig.
Aber da kommen da andere kurze dazu.
Eben.
Magdeburg?
Fürth.
Nee, Fürth.
Ach so. da war noch was.
Ja, dass ich drauf gekommen bin, wundert mich am allermeisten. Das war jetzt der eine lichte im Moment in diesem Podcast, den ich habe.
Ich finde es übrigens lustig, weil dieses Punk in Drublic ist ja irgendwie von Sonntag auf Samstag vorgeschoben worden und im Zuge dessen ist dann die U21 von Samstag auf Freitag vorgeschoben worden, weil die gegen Bayern auch im Stadion spielen müssen.
Ah, und da wieder rote Karten bekommen. Wie viel haben sie jetzt? 8 in dieser Saison?
8.
Das ist eine
die Hälfte Noel Knote, oder?
Ja.
Es ist 3 Noel Knote und 3 Ali Loon. Christian Fjell war sehr ungehalten über die dritte Ampelkarte von Ali Loon. Also für Ball wegschlagen war.
Mhm. Oh ja, okay. Aber für Ball wegschlagen finde ich cool. Das Ball wegschlagen ist die Königs. Ich habe mal wieder mein Handy auch noch auf laut gelassen. Das ist auch schon lange nicht mehr vorgekommen. Wolfgang Lars meldet sich da gerade.
Das war heute Weltscheiben-Telefon, oder?
Ja.
Er hat gehört, dass wir über die TV-Tabelle gesprochen haben und wollte zugeschaltet
sofort,
werden.
Er wollte sofort diesen Podcast beendet hören, aber sorry. Naja, haben wir heute viele Störungen reingebracht. Ich habe auch mal eine Zeitstrafe wegen Ball wegschlagen. Früher gab es auch noch Zeitstrafen in der Jugend oder sowas. Ne?
Da wäre ich so dafür, dass man das bei den Profis auch einführt.
Zeitstrafen?
Ja, es gibt so Dinger, die halt nicht mehr nur gelb, aber noch nicht rot sind. Also so taktische Fouls, die einen Konter unterbinden, aber noch keine Großchance und lauter so Zeug. Also
wie lange würdest du denn?
Fände ich schon. Ich glaub, 5 Minuten würden schon reichen. 5 Minuten. Mhm. Also ich kann mich auch noch erinnern, in meiner Kindheit war ich irgendwie bei Jahn Regensburg gegen Heidingsfeld und Forchheim und so, da gab es auch immer Zeitstrafen.
Echt? Ach, im Erwachsenenbereich gab es die auch damals. Das wusste ich jetzt. Naja, da haben wir doch ein Kampagnenziel, die Rückkehr der Zeitstrafen im Fußball. Das werden wir ab jetzt in jeder Podcast-Folge erwähnen. Jablonski der Woche habe ich eine halbe Stunde vor Anpfiff dieses Podcasts wieder eingeführt. Die Rubrik, von der keiner genau weiß, ob sie positiv oder negativ gemeint ist. Und habe ich gesagt, wir weiten das aus auf Empfehlungen oder Warnungen zu allen Bereichen des Lebens. Ist euch was eingefallen?
Geht es um die zurückliegende oder die jetzige Woche?
Alles kann, alles. Nix muss in dieser Rubrik. Die kann auch die Jablonski der Woche heißen. Es erstaunt mich ja wegen, dass ihr da Schwierigkeiten habt.
Ich jetzt nehme. Also,
ja.
Gibt vieles.
Fang doch mal du an.
Ich? Ja. Also, ich oder ich? Ich habe mir nichts ausgedacht.
Ja, du wolltest ja die Kategorie. Du wolltest ja die Kategorie.
Weil ich ein bisschen drauf hängen geblieben bin, würde ich, aber noch nicht weiß, ob es wirklich geil ist, würde ich das neue Album von Ebo nehmen. Ich weiß bloß nicht, wie man den Titel ausspricht. C-A-N und so ein E mit einem Dächchen obendrauf. Kurdisch. Eine Frau mit kurdischen Wurzeln, die rappt. Ist doch hörbar. Das war meine Jablonski der Woche.
Dann spreche ich eine Empfehlung aus für Dienstagabend. Konzert im Z-Bau. Eine der spannendsten deutschen Indie-Bands, wenn man es so kategorisieren will. Gewalt. Mit Patrick Wagner, früher bei Surrogat, sind auf Tour, spielen am Dienstagabend im Z-Bau und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Laut, lärmig, gut.
Aha, siehste. Und es gibt noch Karten.
Ich gehe davon aus, ja.
Ja. Du kommst ja eben über Gästelisten.
Nee.
Ja, Flo, jetzt muss noch irgendwas Anspruchsvolles kommen.
Es ist so ein bisschen popkulturell. Mein Jablonski der Woche ist der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten von Becky Chambers. Das ist ein Roman. Ich habe den schon länger her gelesen und es ist so, dass ich jedes Jahr im zweiten Halbjahr in meinem Fach, das sich English Book Club nennt, Bücher verteile, die dann vorgestellt werden müssen. Und es ist, das Buch habe ich jetzt zum dritten Mal im dritten Schuljahr hintereinander vergeben und es kommt immer zurück mit den Schülern und Schülerinnen ein, das ist mein neues Lieblingsbuch oder ich will alle Fortsetzungen noch lesen und die tun das dann auch tatsächlich. Also das Buch kommt sehr gut an und das ist also dann quasi mein Jablonski der Woche, weil ich vorhin das Lernvideo dazu oder das Video von der Schülerin dazu angeguckt hat, die also auch wieder so begeistert war und es ist das dritte Mal in Folge, also scheint dieses Buch doch ziemlich gut zu sein.
Drei positive Jablonski ist der Woche, das ist doch mal.
Und Flo, du weißt, wir müssen am Donnerstag die fränkische Meisterschaft erringen. Die ist nämlich am Donnerstagabend wieder nach Corona-Pause in den letzten 2 Jahren. Ist ja ausgefallen. Ja. Mit Kev in Gutmann am Dutzendeich. Die fränkische Quizmeisterschaft.
Sind da Zuschauerinnen
haben wir schon mal, eigentlich? Oder? Nee, Mitspieler. Ja. Haben wir schon mal gewonnen, Flo? Ich glaube nicht, ne?
Vierter war, glaube ich, das Beste.
Ja, das Fußballquiz haben wir mal gewonnen, aber bei der Quizmeisterschaft haben wir noch, also ein Ziel vor Augen. Es geht noch was bei uns.
Ich fühle mich ein bisschen so wie als A-Jugendspieler in ein WM, wie Christoph Kramer im WM-Finale, ohne Einsatz vorher plötzlich reingeworfen werden.
Ja.
Keine Übung jetzt die letzten Jahre hatte.
Die besten Voraussetzungen. Geht's dann da noch weiter? Kommt dann noch eine bayerische Quizmeisterschaft, eine deutsche Quizmeisterschaft und irgendwann dann eine WM in Katar oder sowas?
Haltendes regional.
Ja, okay. Also alles, was man in der
Quizkarriere erreichen kann. Ich glaube, es gibt schon deutsche Quizmeisterschaften, aber jetzt nicht in der Form, dass man sich da irgendwie qualifizieren kann über dieses Turnier.
Schade. Ich hätte euch eine Teilnahme gewünscht bei den Deutschen, wenn ihr dann auch so Trikots hättet tragen müssen, vielleicht der fränkische Rechen.
Ich soll übrigens in die Runde von Laura Engelhardt grüßen, die gerade im Moment mich gefragt hat, wo denn der Poddy ist.
Ist die schon wieder da aus England?
Grüße zurück.
Die ist wieder da mit Sam Fender.
Ja. Ein Jet-Set-Leben für die, das ist also beneidenswert. War da nicht auch noch Amsterdam irgendwie dabei oder sowas? Und
laut den Insta-Stories war da ordentlich was dabei.
Und dann noch am Bahnhof Sam Fender getroffen, oder wie war das? Mhm.
Ja. Und ihn als Ed Sheeran bezeichnet. Ja. Im Witz. Dementsprechend war am Samstag auch jemand anders als Stadionsprecher bei den Amateuren.
Wer denn?
War dann auch... Ich krieg's nicht hin, das ist auf jeden Fall der Unternehmenskommunikationspraktikant. Ich glaube, er heißt Henry. Grüße.
Ah, okay. Grüße. Aber er hat diese Lücke nicht zu füllen vermocht, wahrscheinlich. Ja.
Er hat Christian viel gesagt, dann musste ich ihn schimpfen.
Ja. Okay. Ja. Ja, Laura hat uns auch mal eine Wandertour mit Schnitzeln versprochen, irgendwo in der Fränkischen, wo sie ja sonst unterwegs ist, wenn sie nicht irgendwo durch die, um die Welt chattet und ihre Ökobilanz ignoriert. Aber gut. Gerich, machen wir auch noch einen?
Ne? Du hast ja einen.
Wenn wir nämlich schon bei Grüßen sind, den hatten wir nämlich, jetzt muss ich nachgucken, Tobi geschrieben, den dritten schon von ihm. Und ich soll euch bitte beide grüßen.
Danke.
Und jetzt könnt ihr mal versuchen.
Wir müssen Pekka Lagerblom noch auflösen.
Ah ja, stimmt. Pekka Lagerblom hat für einige Verwirrung gesorgt. So viele haben den, glaube ich, gar nicht erraten diesmal. Unter anderem auch der Bürgermeister nicht. Ich allerdings schon. Den hier habe ich mir jetzt...
Aber nur, weil du halt großer Sarah Connor-Fan bist.
Ne? Ja, genau. Und deutsche Nationalhymne.
Meine Lieblings-Pekka Lagerblom-Geschichte ist, dass ich Martin Bader mal gefragt hat, wer denn dafür das Scouting zuständig gewesen sei, dass man den geholt hat. Und er hat dann nur mit einem gute Frage geantwortet.
warum war das so? Ich dachte auch immer, dass Pekka Lagerblom eigentlich so durchaus schon Skills hat. Nee, habe ich das falsch in Erinnerung?
In dem halben Jahr in Nürnberg hat er es ja halt nicht gezeigt.
Aber. Ja, aber der hat sich, glaube ich, auch nie so wirklich irgendwo durchgesetzt, oder? Habe ich das falsch im Kopf?
Er war halt da überall, ne? Ja. Aachen, ja. FSV Frankfurt, 1000 schwedische Vereine und norwegische. Also, ja.
RB Leipzig.
Stimmt, oh ja, aber noch Regionalliga-Zeiten damals.
Das zeugt wenigstens von Charakterstärke. Das ist doch dann cool. Als die noch ganz unten waren, hat er sie schon unterstützt.
Dieses also, Märchen.
Ja. sehr schöne Euro. Darf man auch nicht mehr sagen, weil es auch nicht ganz politisch korrekt ist, aber eigentlich schon coole Europapokal-Endspiele, oder? Auch wenn man jetzt dann der Real Madrid und so halt auch nicht so geil finden darf inzwischen mehr. Aber so die Paarungen an sich hört sich schon alles ziemlich cool an.
Ja, wobei sich das Europa-League-Finale wie ein Conference-League-Finale anhört und umgekehrt, aber
ja,
passt schon.
Ja. Ich freue mich drauf und ich werde mir jedes dieser Spiele auch tatsächlich anschauen. Wobei ich gar nicht weiß, wo diese Conference League, wo würden die übertragen?
RTL.
Echt?
Ja. Okay. Ja. Also vom RTL, glaube ich.
Ein schwerer Gerch. Ich bin komplett dran gescheitert, aber das ist noch kein Indiz dafür, dass es auch andere tun. Gerch begann bereits im Alter von 4 Jahren mit dem Fußball, statt in seiner Geburtsstadt der Stadt der Menschenrechte. Er wechselte zu einem heutigen Drittligisten, der damals in die zweite Liga abgestiegen ist und wurde in der zweiten Saison U17-Meister. Er schaffte bei diesem Verein den Sprung in den Profikader und wechselte nach 2 Jahren zum Hauptverein einer Stadt, deren Stadtwappen wahrscheinlich ein steigendes schwarzes Pferd auf goldenem Hintergrund zeigt. Er debütierte in diesem Verein im UEFA Cup und schoss direkt dort sein erstes Tor. Diese Leistung konnte er aber nicht so richtig anknüpfen und brachte es über den Status eines talentierten Spielers nicht hinaus. Nach 3 Jahren wechselte er zum Club. Sein Trainer begrüßte ihn mit den Worten: "Gerch verfügt über außergewöhnliche fußballerische Qualitäten, die unserem Spiel in der Offensive gut tun werden. Wir freuen uns, dass wieder ein junger Spieler die Entwicklung beim 1. FC Nürnberg nehmen will." Er nahm die Entwicklung eher nicht, sondern fiel wegen Verletzungen, wilder Frisuren und Aktionen abseits des Platzes auf. Und natürlich ist er, wie gefühlt jeder Spieler, mit dem Club dann auch abgestiegen. Er wechselte für ein halbes Jahr zu einem Verein in einer Stadt, die auch als Paris des Ostens bekannt ist. Aber auch hier klappte es nicht zurecht und so guckte er noch eine Zeit lang durch Deutschland, bis er in seine Heimatstadt zurückwechselte, die heute in der Regionalliga spielt. Keine Chance, den zu erraten, oder?
Wilde Frisuren.
Und also.
Wer hatte denn beim Club außer Pino wilde Frisuren?
Das war tatsächlich ein. Auf wen bin ich da kurz gekommen? Nee. Also ich. Jan Pollack hatte wilde Frisuren, aber der hat ja hier schon durchaus was bewirkt eigentlich.
Ich kann mir das Stadtwappen herleiten, ja, aber das hilft mir jetzt auch nur bedingt.
Ich muss zugeben, dass ich vorhin Paris des Ostens gegoogelt habe, aber das hat mir auch nichts geholfen. Aber also
ich kenne nur der Elbflorenz, aber
ja, war dann auch deshalb habe ich es gegoogelt, weil ich dachte, wie kann man denn so einen Fehler machen und Elbflorenz mit Paris des Ostens verwechseln? Aber stimmt schon alles.
Es stimmt schon alles.
Tobi stürzt uns in Verwirrung.
Ja.
Das ist natürlich jetzt eine große Schande am vorletzten Spieltag, da fehlt die Einstellung im Podcast.
Ja, es ist
aber ist doch egal. Also
ja. Wir lassen es halt jetzt so austrudeln. Ja. Wir müssen nicht mehr jeden Gleich erraten, sondern
ob wir jetzt in der Podcast-Gelder-Tabelle auf Rang 17 oder 18 sind.
Oh, da fällt mir ein, dass ich den Lars jetzt zurückrufen muss. Deshalb können wir jetzt müssen wir jetzt dann langsam mal zu einem Ende kommen. Ihr ratet es auch nicht mehr, ne?
Nee. Das wurmt mich jetzt.
Aber,
da werde ich jetzt lang dran sitzen. Ich habe eine Vermutung.
Okay. Das Gute ist, dass ich ja die Lösung nicht kenne.
Also du kennst die Lösung nicht?
Ich kenne die Lösung nicht, aber...
Soll ich es in die Gruppe...
Ja.
Achso, du weißt gar nicht, wer es ist.
In die Gruppe
nee, ich weiß nicht, wer es ist. Ich wollte ja noch mitraten.
Wahrscheinlich gibt es denn überhaupt nur diese fiktive Figur.
So funktioniert die Qualitätskontrolle bei Kadepp.
Ich schreibe es in die Gruppe.
Ich nehme inzwischen Geis an, von denen ich nicht einmal weiß, ob sie gibt. Das ist auch erstaunlich.
Wahrscheinlich hat der in Fürth gespielt, oder?
Ja, der müsste es gewesen sein. Ja, tatsächlich.
Warte mal, muss schnell schauen.
Weil Regionalliga und das Stadtwappen und...
Ach du guter Gott.
Die Stadt wieder hin.
Ich würde sagen,
ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Jetzt fällt mir wie Schuppen von den Augen.
Also.
Da hat man aber ein paar Kerninformationen, hätte man noch liefern können.
Ja, aber also. Ja,
aber
dann wäre es zu leicht. Dann wäre es zu leicht, ja.
Ja.
Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch, Flo. Der Meister dieses Formats. Irgendwie gar nicht. Uli diesmal mit leichten Schwächen.
Ja.
Und ich mit der gewohnten Performance.
Kann mich da einfach nicht mehr motivieren.
Also, an diesen Aufenthalt in Paris des Ostens kann ich mich auch nur noch sehr dunkel erinnern, aber.
Ja, aber es stimmt schon, ja. Also nachdem ich Paris des Ostens gegoogelt habe.
Ja.
Ja, ich.
Ich habe irgendwie an Zwickau gedacht oder so, oder?
Ja, ich war irgendwie bei Potsdam oder.
Weil es da halt irgendeinen Turm gibt aus Drahtgestell oder so, keine Ahnung.
Ja. Sehr schön. Okay, jetzt hören wir schnell auf, weil lustiger wird es nimmer. Vielen Dank euch beiden. Wir hören uns nächste Woche nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Servus.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.